Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
In dieser Woche begehen Juden und Jüdinnen auf der ganzen Welt das höchste jüdische Fest, Yom Kippur. Und auch das ist ein Tag, der sehr viel mit Ehrfurcht zu tun hat. Denn Yom Kippur ist Höhepunkt und Abschluss der 10 Tage der Reue und Umkehr, die auf das jüdische Neujahrsfest folgen. Juden und Jüdinnen beten und fasten in dieser Zeit, machen sich ihre Sünden bewusst und bitten Gott um Vergebung. Und trotzdem ist Yom Kippur für die meisten zwar ein ernster, aber kein trauriger Tag, sondern ein Tag der Hoffnung. Ruth Kine berichtet.
Wir wollen die Heiligkeit dieses Tages verkünden, denn dieser Tag weckt Gefühle der Ehrfurcht für dich. An diesem Tag werden wir von deiner Herrschaft bewegt und überwältigt. Dein Königsthron ist auf Gnade gegründet, und du regierst auf ihm in Wahrhaftigkeit.
Ich liebe Yom Kippur.
Der israelische Schriftsteller Reuven Namda.
Ich faste 2-mal im Jahr. Ich lebe nicht streng religiös, aber mir ist es sehr wichtig, die Tradition zu wahren. Ich liebe Yom Kippur sehr. Er ist ein sehr emotionaler Feiertag, ein geradezu sentimentaler Tag. Ich fühle mich nicht beschwert am Yom Kippur. Ich denke nicht, auweia, jetzt muss ich in die Synagoge gehen. Schon 1 oder 2 Tage vorher bin ich ständig den Tränen nah, fast den ganzen Tag. Ich bereite alles vor, koche die Suppe, die wir vor Beginn des Fastens essen. Sogar jetzt, wo ich nur darüber spreche, spüre ich, wie mir die Tränen kommen. Yom Kippur berührt die tiefsten Gefühlsschichten.
Reuven Namda schreibt auf Hebräisch, obwohl er seit 15 Jahren mit seiner amerikanischen Frau und seinen 2 Töchtern in der Upper West Side in Manhattan lebt. Im Januar 2015 wurde er als erster nicht in Israel lebender und in hebräischer Sprache schreibender Schriftsteller mit dem Sapir-Preis ausgezeichnet, dem wichtigsten Literaturpreis Israels. Habayit Asher Nechrav. Das zerstörte Haus lautet der Titel seines preisgekrönten Romans und spielt auf den 2. Tempel in Jerusalem an. Reuven Namda, der selbst jüdische und hebräische Literatur an einem College lehrt, hat sich intensiv mit den Riten im 2. Tempel beschäftigt.
Bis zur Zerstörung des 2. Tempels im Jahr 70 nach der Zeitenwende wurde dort zu Yom Kippur eine sehr schöne, aufwendige und interessante Zeremonie abgehalten. Im Mittelpunkt des Yom Kippur-Gottesdienstes stand das Sühnopfer. Und das Darbringen der Opfer im Jerusalemer Tempel geschah auf sehr ästhetische Weise, wie es zum Beispiel Rabbi Meshulam ben Kalonimus beschreibt. Der Hohepriester leitete das Ritual, das Volk sah zu. Wenn es dem Hohepriester gelang, das Ritual, bei dem er unter anderem das Allerheiligste betrat und auch den heiligen Namen Gottes 3-mal laut und deutlich aussprach, erfolgreich durchzuführen, dann konnte sich das Volk Israel 1 Jahr lang sicher fühlen. Es konnte darauf vertrauen, dass es 1 Jahr der Ruhe und des Segens werden würde, 1 Jahr, in dem es genug regnen würde, sie nicht hungern und die Kinder nicht sterben würden, 1 Jahr, in dem ihre Feinde sie nicht töten würden.
Gottes Boten werden unruhig. Angst und Bangen überfällt sie. Und sie sagen, dies ist der Tag des Gerichts. An ihm werden Himmel und Erde im Gericht geprüft. Denn niemand ist unschuldig vor deinen Augen im Gericht.
Wenn aber dem Hohepriester das Sühneritual misslang, dann wusste das Volk, dass es jetzt ohne Schutz lebte. In der Zeit des Tempels war der Yom Kippur also eine kollektive Angelegenheit. Die Beter beteten nicht nur für sich selbst, sondern für das ganze Volk Israel und die ganze Welt.
Die Einzelnen und das Ganze sind ineinander verwoben, sagt Maoz Kahana. Der chassidische Gelehrte unterrichtet jüdische Geschichte an der Universität Tel Aviv.
Das Handeln des Einzelnen kann sich auf das Kollektiv auswirken. Der Einzelne kann von seiner Freiheit Gebrauch machen und sich verändern. Und indem er sich verändert, verändert er auch die Welt. In der Gemara, dem talmudischen Kerntext, heißt es, dass die Umkehr eines von sieben Elementen war, die schon vor Erschaffung der Welt existierten. Sie war schon da, noch bevor der erste Mensch geschaffen wurde und bevor es die Sünde gab. Denn die Umkehr, der Versuch, sich zu bessern, ist das Fundament unserer Welt.
Ist der Tag des Gerichts, heißt es im Unetane Tokef, einem Gebet, das vor allem in aschkenasischen Gemeinden zu Yom Kippur gebetet wird. Der Legende nach geht es zurück auf Rabbi Amnon, der im 10. Jahrhundert in Mainz lebte. Er soll es im Yom Kippur-Gottesdienst gebetet haben, nachdem ihm der Erzbischof zur Strafe für seine Weigerung, zum Christentum zu konvertieren, Hände und Füße hatte abtrennen lassen. Bis heute steht das Unetane Tokef in aschkenasischen, aber auch in manchen sephardischen Gebetbüchern. An ihm werden Himmel und Erde im Gericht geprüft, heißt es darin, denn niemand ist unschuldig vor deinen Augen im Gericht. Zu dieser Erkenntnis kommen alle ernsthaften Beter am Yom Kippur, sagt der Schriftsteller Ruven Namdar.
An Yom Kippur besinnen wir uns darauf, dass wir in einer sittlichen Welt leben und dass jede unserer Taten Bedeutung hat, gesehen und beurteilt wird. Das kann ich jetzt leicht so dahin sagen. Wenn ich das aber wirklich ernst nehme und davon ausgehe, dass jede meiner Taten eine sittliche Bedeutung hat und die ganze Schöpfung darauf ausgerichtet ist, dass wir das Gute tun in dieser Welt, dann haben wir wirklich nicht einen Moment Ruhe. Dann wird das Leben zu einer einzigen großen Aufgabe, nämlich Gutes zu tun.
Wie ein Hirte, der seine Herde überprüft und jedes Tier unter seinem Stab vorbeiziehen lässt, so lässt du die Seelen aller Lebewesen an dir vorüberziehen. Prüfst, zählst und bewertest.
Das Konzept der Umkehr und des Erbarmens bricht die Strenge des Gerichts auf. Nach der jüdischen Tradition darf uns das Gericht nicht hartherzig machen. Deshalb verbirgt sich die Tiefe des Gerichts in der Erkenntnis, dass niemand vor ihm bestehen kann. Keiner ist perfekt. Und darum wird der Mensch, der seine Begrenztheit erkennt, seine Sterblichkeit und seine menschliche Schwäche, sich dem Erbarmen öffnen. Am Ende des Gerichts stehen Erbarmen und Mitgefühl.
Yom Kippur kann als Fest der Möglichkeiten verstanden werden. Wer seine Schwäche erkennt und umkehrt, dem eröffnen sich neue Wege. Dem werden neue Anfänge geschenkt. Gott hält den Seinen die Tür auf.
Bis zum letzten Stoß des Shofar am Ende des Schlussgebets der Ne'ilah. In den größeren Synagogen ist es Tradition, vor der Ne'ilah noch einen Prediger zu bringen, der die Gemeinde stark auffüllt. Man möchte noch mal einen letzten Push geben. Dahinter steht der Gedanke, dass die Ne'ela die letzte Stunde des Yom Kippur ist und die Gemeinde auch erst ganz am Ende, im letzten Augenblick, die Versöhnung mit Gott erwirken kann.